Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und natürlich auch von guten Lebensmitteln verstehen. Und heute sprechen wir über Früchte aus dem Wald, das Gold des Waldes. Und mein Gast ist Dr. Johannes Frankenfeld. Und Johannes ist der Gründer von Waldgold. Und Waldgold hat sich auf Bucheckern spezialisiert, aber auch auf andere Waldschätze, die sie in die gehobene Gastronomie bringen und natürlich auch zum Endverbraucher. Eigentlich ist Johannes promovierter Finanzexperte, der aber den Weg vom Schreibtisch, vom Computer in den Wald gefunden hat. Und er erzählt uns, wie er mit Bucheckern, die ja ganz viele von uns aus der Vergangenheit kennen und früher ja auch gesammelt und gefuttert haben, wie er die in die Gourmetwelt gebracht hat. Mittlerweile beliefert er über 200 Spitzenrestaurants mit seinen geschälten Bucheckern und er erzählt uns, wo man die Bucheckern am besten derzeit ernten kann, was er für Produkte aus den Bucheckern herstellt und natürlich auch, wozu die Bucheckern am besten schmecken. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Ausflug in den Wald mit Johannes Frankenfeld von Waldgold. Aber vorher, wie gewohnt, noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Auf 800 Quadratmetern Ladenfläche findet ihr über 8000 Produkte. Von A wie Austernmesser bis Z wie Zestenhobel findest du hier alles, was du in der Küche und am Tisch benötigst. Und natürlich auch eine wunderbare Espressomaschinenabteilung. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung, also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Und wer es noch nicht wusste, angeschlossen an die Cucinaria gibt es eine große Küchenausstellung von Hummelküchen und auch eine wunderbare Kochschule für Kochkurse, Firmen-Events oder den nächsten Geburtstag. So, und jetzt geht's los mit Dr. Johannes Frankenfeld von Waldgold und wir begeben uns direkt in den Wald. Und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide.
Ich muss gerade so lachen. Wir haben gerade gesagt, der Mann, der aus dem Wald kommt, Dr. Johannes Frankenfeld, kommt gerade aus dem Wald und er hat was mitgebracht.
Hallo, grüß dich. Ja.
Bucheckern von der Buche.
Genau, von der Rotbuche aus dem heimischen Wald.
Hat er mitgebracht und ist da auch gerade in der Sache unterwegs, weil es geht demnächst um die Ernte.
Genau. So. Ich war jetzt gerade ja wirklich direkt vor den Toren Hamburgs im Sachsenwald hier und ganz Schleswig-Holstein, habe mir angeschaut, wie der Behang ist, wie viele Bucheckern also dieses Jahr auf den Bäumen hängen, denn dieses Jahr ist die Mast, wie man im Forstlichen...
Die Mast, sagt man, ja?
Die Mast, das Wort Mästen kommt von der forstlichen Mast. Man hat zum Mästen beim Mast die Tiere in den Wald getrieben.
Guck mal einer an, jetzt wird da ein Schuh draus.
Daher sagen die Förster oder im Forstlichen spricht man von Mast, also der Ausprägung, wie stark ein Baum Samen trägt. Mhm. Und bei der Rotbuche ist das natürlich die Buchecker und das variiert regional, einfach als Überlebensstrategie von der Buche. Und dieses Jahr ist Schleswig-Holstein oder vor allem der Norden von Deutschland relativ gut, sodass sich die Ernte lohnt. Und jetzt war ich vor den Toren von Hamburgs, habe es mir angeschaut und gesagt, ja, hier lohnt sich der Aufwand, die Netze hinzulegen und dann ab September bzw. Oktober die Netze wieder einzuholen.
Aber wir müssen das einmal aufklären, du machst es ja nicht zum Spaß. Doch, zum Spaß
ich
auch.
Zum Spaß.
Du machst es zum Spaß, aber nicht nur zum Eigenverzehr, sondern da steckt auch ein Business hinter.
Genau.
Und die Marke, die dann die Bucheckern vertreibt,
ist die Marke Waldgold.
Und Waldgold beliefert 200 Sterneköche. Damit seid ihr wahrscheinlich führend. Da gibt es nicht so viele, die das behaupten können.
Nö, ziemlich sicher nicht. Ich weiß nicht, welches vielleicht Champagnergut das vielleicht schafft. Vielleicht ein oder andere absolute Spitzenkaviar vielleicht noch.
Ja.
Aber ich glaube, dann wird das schon...
Ja, stimmt. Spitzenkaviar könnte man auch. Wir können mal Aki fragen, wie viele Kunden die haben, wie viele Sterne Kunden die haben. Ah, Wahnsinn.
Danach wird es dann schon dünn.
Ich meine, Wahnsinnsthema. Wo fangen wir denn da an? Also ich fange mal an der Stelle, dass ich ja auch Bucheckern aus der Kindheit noch kenne und mir die selber so genommen habe und auch genascht habe. Es ist irgendwie ganz vergessen gewesen, oder war das immer irgendwie präsent, Bucheckern zu sammeln und zu essen?
Zu essen nicht. Also zu sammeln und zu essen nicht. Zu sammeln und Forstbäumchen draus zu ziehen, logisch. Irgendwo kriegt der Wald auch seine Jungpflanzen her. Aber genau das war ja die Idee dahinter, dass er gesagt hat, Moment mal, wir haben doch früher wussten, fast alle Großeltern konnten relativ verlässlich in den Wald gehen und wussten zumindest ihre 2, 3, 4, 5 Kräuter, Pilze oder andere Sachen, die sie mitnehmen konnten. Die wussten auch immer nicht alles, aber so auf so ein paar Kleinigkeiten waren sie halt spezialisiert und wussten, dass man es essen kann. Und wir haben uns einmal gefragt, warum macht man es nicht mehr? Ja. Haben es ausprobiert, hatten da die Buchecker wieder, haben dann gemerkt, ja, die ist sensorisch ja wirklich toll und haben dann, als auch das erste Öl da war, haben wir gesagt, naja, wir brauchen Feedback, ob wir nur die Idee gut finden oder ob auch andere die Idee gut finden. Und,
das ist immer ganz hilfreich, ja? Zumindest, wenn man ein Geschäft draus machen möchte.
Externes Feedback ist das Wichtigste und vor allem, wenn man einen Preis nachher noch dafür erzielen möchte, beziehungsweise manchmal auch muss, sonst gibt es ja kein Geschäft, dann haben wir einfach angefangen, die Sterneköche abzutelefonieren und zu sagen, hey, ihr könnt von uns geschälte Bucheckern beziehen. Ihr müsst nicht mehr den armen Küchengesellen in die Ecke stellen und Bucheckern schälen lassen, weil das wurde ja alle paar Jahre schon hin und wieder mal gemacht, taucht immer mal wieder auf. Aber nicht eben im großen Stile und da die meisten Köche ja gerade eh wieder sehr offen sind für alle Rohstoffe, die aus heimisch sind und gleichzeitig dann noch was Besonderes sind die sowieso erstmal offen. Haben gesagt, ja klar, schick mir doch mal ein Muster. Ich lasse mich davon überzeugen. Ja, und dann kam meistens sehr, sehr schnell der Anruf, ja, ich bestelle. Sodass wir halt mittlerweile bei 200 Sterneköchen als Kunden sind und auf den verschiedensten Karten aufgetaucht sind. Klar, auch da fallen wir mal wieder. Manche Gerichte fallen noch mal wieder von der Karte.
Ja, klar,
das ist in der Sterne-Gastro so. Das muss so, das muss ein Sterne-Koch machen.
Klar.
Aber wir kommen dann immer wieder rein, sei wieder bei einem anderen Mal. Und so variiert das einfach.
Ist ja auch spannend, was draus gemacht wird. Ne?
Ja.
Verfolgt ihr das so ein bisschen? Was da für Gerichte draus kreiert werden?
Also es ist ja, muss ich immer wieder einen kurzen Schritt zurückgehen. Es ist ja einfach die heimische Nuss. Ohne Plantagenanbau hätten wir in Europa nur die Haselnuss und die Buchecker. Die Walnuss haben die Römer mal hergebracht.
Okay.
Also da müssen wir schon ein bisschen weiter zurückgehen, aber also wirklich heimische Nuss, botanisch heimisch, Haselnuss und Buchecker. Es ist eine Nuss. Somit, wo immer ich ein nussiges Aroma haben möchte, kann ich eine Buchecker einsetzen.
Kann ich die verarbeiten, ja.
Jetzt ist sie erstaunlich häufig, wurde sie zum Kaviar gereicht oder wird sie zum Kaviar gereicht.
Ja? Ich habe jetzt gerade keinen hier, sonst könnten wir das gleich mal...
Ich habe es auch nicht probiert, weil die Restaurants, die das machen, die sind auch innerhalb der Sterne-Gastronomie dann nochmal am oberen Ende. Wird sehr gerne mit dem Ziegenkäse kombiniert.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Das ist also dieses leichte, frischer Ziegenkäse mit einem leicht nussigen Aroma passt das sehr gut zu einer Rote Bete, zum Rote Bete Carpaccio war schon das ein oder andere Mal. Und dann, wie gesagt, einfach, wann immer ich ein nussiges Aroma möchte, was er auch gerne bei einem Fisch auch immer wieder vorkommt, dass ich einen Fisch mit einer Mandel kombiniere, und somit kann ich das auch mit der Buchecker.
Jetzt hole ich die mal aus dem Kartönchen hier raus. Jetzt packen wir mal welche auf den Tisch hier.
Das Spannende an der Buchecker, zumindest das Feedback meistens, ist, dass sie eine...
Ich mach mal hier. Ich habe eine kleine Tüte aufgemacht. Und die sind ja klein.
Die sind winzig klein.
Aber ich habe dich unterbrochen. Entschuldige. Das Spannende ist...
Feinnussiges Aroma. Ohne... Bei einer Haselnuss und einer Walnuss, die ist immer da vom Aroma. Also die überlagert dann schnell die anderen Aromen. Mhm. Und hier ist das Feedback der Köche meistens, dass ich die nussige Note reinkriege, aber die anderen Aromen noch eine Chance haben.
Und ich kann natürlich hier auch noch ein bisschen was verändern. Ne? Also ich meine, die hat ja jetzt so eine, von der Textur ist ja knusprig, knackig. Die kann ich noch knackiger kriegen, wenn ich sie röste. Nochmal.
Die ist schon geröstet.
Aber wenn ich sie nochmal nachröste.
Genau.
Und ich kann sie natürlich pulverisieren und so weiter und so fort. Wird ja natürlich alles gemacht.
Ja. Mhm.
Ist das jetzt wichtig, wo die her ist? Die wir jetzt hier essen, könntest du sagen, die ist aus, keine Ahnung.
Aufgrund des deutschen Lebensmittelrechts kann ich das natürlich, aufgrund der Chargenrückverfolgbarkeit.
Klar. Ja, aber jetzt.
Aber die.
Vom Geschmack meine ich, würdest du das.
Von der Sensorik ist es, wir kommen wieder zurück. Vorhin, ich hatte ja Mast gesagt. Man teilt die Mast in Vollmast. Jeder Baum hält richtig voll. Halbmast, jeder Baum hat etwas. Sprengmast, einzelne Bäume haben etwas. Und Fehlmast, kein Baum hat was.
Okay, muss ich auch nicht hin.
Das ist sozusagen die sensorische Unterschied zwischen einer Vollmast und einer Sprengmast ist viel, viel stärker als der Unterschied, welcher Standort.
Terroir, ja.
Also ich bin mir sicher, dass wenn wir noch ein paar Jahre am Markt sind, dass man dann irgendwann schon auch sagt, ja, Koch XYZ will immer die aus Schleswig-Holstein.
Für mich nur die Schleswig-Holsteiner. Und dann aber auch...
Kann schon sein. Aber der wirkliche Unterschied ist wirklich, ist es eine Nuss, die aus dem vollen Saft, also bei einer Vollmast, geerntet wurde? Oder war das eher so eine, ich als Baum gucke halt mal ein paar, werfe ich halt mal ab. Ist auch ganz interessant, die Keimfähigkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass Bäume draus werden, ist genauso davon abhängig, ob Vollmast oder Sprengmast. Bucheckern aus der Sprengmast haben eine viel geringere Keimfähigkeit als aus der Vollmast, und lustigerweise...
Ich nehme jetzt mal die letzte hier, ne?
Gerne.
Okay, hier sind noch welche.
Lustigerweise schmeckt man das eben auch.
Ja.
Also somit, ich bin eher Vollmast, nicht Vollmast.
Das kriegst du.
Das wird man sensorisch, oder das merkt man sensorisch. Man merkt es vor allem... Das ist ja der große Unterschied, was wir machen. Wir schälen die und können die dann optisch mit einem Laserfarbselektierer sortieren. Und wir sortieren dann die...
Da geht mir jetzt ein bisschen die Romantik flöten, ne? Weißt du, merkst du, ne?
Ich weiß, aber wir haben ja in der Natur einfach Varianz. Das ist so, wir kennen es, jeder, der einen eigenen Walnussbaum im Garten hat. Manche Nüsse sind, wenn ich sie knacke, denke ich, oh, die brauche ich gar nicht essen, die sehe ich optisch schon. Wenn ich diese Qualität eben in die Sterne-Gastronomie liefern möchte, dann muss ich halt auch vorsortieren. Und das kriegt man halt mit einer Kamera leichter hin oder schneller hin als mit dem optischen, mit dem Auge. Im Auge kriegt man das
Deutlich besser, aber
nicht in dieser Geschwindigkeit.
Ich würde jetzt gerne gleich einmal den ganzen Prozess durchgehen. Mhm. Aber vorab die Frage, bist du denn Biologe oder Forstwirt oder wo kommst du denn eigentlich her? Wo kommst denn du her? Erstmal, wo du herkommst.
Aufgewachsen bin ich am Bodensee. Da komme ich her, habe dann ganz klassisch BWL studiert. In Finanzwissenschaften promoviert, auch ein paar Jahre eher in der Finanzbranche tätig gewesen. Ach,
guck mal, ich habe jetzt gedacht, du bist so ein anständiger Biologe.
ganz klassischer, simpler BWLer, der sich halt irgendwann mal gefragt hat, ob er mit seinem Handwerkszeug, das ich im Studium gelernt habe, irgendwas Kleines machen kann, was die Welt ein Tickchen besser macht und was auch durch den Geschmack einfach Emotionen leichter transportiert.
Und das war in der Finanzbranche nicht so einfach.
Das war da schwieriger. Das war da schwieriger. Und ich habe auch gedacht, warum nicht mal einen Wechsel mal ausprobieren? Ja. Und das Feedback, man kannte ja von den Kindheitsspaziergängen die Buchecker. Und wenn man dann aber das Feedback bekommt, wenn man da mal seine fixe Idee in die Tat umgesetzt hat und dann das Feedback von den Köchen bekommt, hey, liefer mir mehr davon.
Gab es da denn so einen initialen Starter oder so einen initialen Klick, wo du gesagt hast, oh, das ist aber ein cooles Produkt, dem möchte ich was machen?
Ja, es war so ein bisschen eher noch ein Schritt zurück. Es war halt eher so die Frage, die, wie ich gerade sagte, also analytisch betrachtet, was kann ich als BWLer, was kann ich als kleinen Beitrag leisten vor den Herausforderungen, vor denen wir einfach gerade als Gesellschaft stehen? Und da ist Klimawandel, Bevölkerungswachstum, also ein Bedarf nach nachhaltigen Lebensmitteln. Das ist ein zentrales Thema. Und wenn man sich dann so überlegt, okay, wir haben verschiedene Strategien. Bisher war unsere Strategie, Wälder abzuholzen und landwirtschaftliche Flächen draus zu machen, um mehr Lebensmittel zu produzieren. Dass das keine nachhaltige Strategie ist, wissen wir mittlerweile. Zumindest sollte das der Großteil mittlerweile wissen. Und dann einfach so kam so der Gedanke, naja, Europa war früher mal komplett Wald.
Ja.
Es gab trotzdem Menschen. Die müssen also aus dem Wald sich ernähren, die mussten sich ernähren können. Mhm. Anstrengender ziemlich sicher als heute, aber sie haben es irgendwie hingekriegt. Und dann fängt man mal an, einerseits zu hören, was so die Großeltern immer erzählt haben oder auch die verschiedensten Bücher einfach mal zu blättern. Und plötzlich stellt man fest, begrenzt mich jetzt wirklich nur mal auf die Bäume, dass faktisch jeder heimische Baum ein Teil hat, der essbar ist.
Okay.
Und dann geht halt bei einem BWLer geht's dann los. Okay, ich habe 160 Millionen Hektar Wald in Europa, die wir aktuell nur aus einer wirtschaftlichen Perspektive jetzt, ich gehe nicht gerade jetzt nicht auf die anderen Themen ein, sondern ich vereinfache gerade aus wirtschaftlichen Perspektive, ja, das nur als Holzlieferant sehen. Da fällt aber andauernd auch Lebensmittel vom Baum oder kann vom Baum gepflückt werden. Und dann haben wir einfach angefangen, uns zu überlegen, weil alles ist einfach zu viel auf einmal. Und dann kam so die Kindheitserinnerung, Moment mal, die Buchecker, die war doch immer lecker beim Waldboden. Und das gepaart mit einer betriebswirtschaftlichen Logik, Buchecker, Nuss, Nüsse, eher hochpreisige Produkte. Mit hochpreisigen Produkten habe ich es am Anfang einfacher, weil der absolute Deckungsbeitrag einfach ein anderer ist. Da muss ich nicht sofort ein Riesenvolumen zu machen, um ein tragfähiges Geschäftsmodell hinzukriegen. Somit.
Ja, gut, dann war das ja doch gut, dass du studiert hast.
Das hat auf jeden Fall geholfen. Es gibt auch garantiert so ein paar Dinge. Wir kommen ja gleich zu der Wertschöpfungskette. So ein paar Dinge. Jeder Schritt ist für sich genommen einfach, wenn man ehrlich ist. Komplex ist die ganze Abfolge.
Ja klar. Vor allen Dingen auch, wenn du in so ein neues Gebiet oder ein wieder zu belebendes Gebiet einsteigst. Ja. Und wenn man auch überlegt, so wie du berichtet hast, dass die Menschen sich das ja früher selber gesammelt haben. Es gab ja vielleicht da mal einen Tauschmarkt, aber ja wahrscheinlich keinen richtig großen Markt dafür. Ja. Hast du noch ein paar andere Beispiele für andere Bäume, die was man von denen nutzen könnte? Also ich würde jetzt mal Fichtensprossen nehmen.
Genau.
Als nächstes, macht ihr die auch?
Genau, die haben wir auch. Ja, haben wir auch ein bisschen immer mit dabei. Also jetzt gerade dieses Jahr auch die erste eigene Ernte auf einem kleinen Maßstab schon mal durchgeführt. Ja. Um damit zu experimentieren, die Eiche insbesondere, die Stieleiche und die Traubeneiche, die wir hier in Deutschland vor allem haben, die ist etwas gerbstofflastig. Mhm. Heißt, die müsste ich deutlich länger wässern, bevor uns diese mundet. Die Eichelarten, die auf der Iberischen Halbinsel vertreten sind, die sind deutlich süßer. Die kann ich fast direkt aufheben und nicht nur an Schweine verfüttern und leckeren Schinken machen, sondern ich kann sie auch für die menschliche Nahrung nutzen.
Aber was würde ich denn damit machen? Also ich wässer die jetzt mal lange
und dann habe ich ein gutes Mehl.
Ja.
Was ja früher auch, deswegen auch teilweise der Eiche als Brotbaum bezeichnet wurde, was dann eben auch ins Brot beigemischt wurde, hat kein Gluten, hat Vor- und Nachteile. Nachteil, es klebt nicht so gut. Somit wird es eher immer beigemischt. Man kann aus der Eiche einen schönen Kaffee machen. Hat nicht ganz die Aromatik der klassischen Kaffeebohne, aber es ist ein, wie ich finde, auch ein sehr spannendes Getränk, weil man einfach diese verschiedenen Bitterstoffe, die wir aus dem Kaffee ja auch kennen, nicht in dieser Vielfältigkeit, aber eben auch hat. Und ohne die Nebenwirkungen, die manchmal gewünscht ist, Koffein.
Ich trinke nochmal einen Schluck Kaffee.
haben wir ja zum Glück, wir Menschen alle andere Vorlieben. Dann kann ich die Eichel auch fermentieren.
Ja.
Bekomme da eine spannende Sensorik, also keine einfältige Sensorik, sondern wirklich eine spannende, eine komplexere Sensorik, wo Menschen, die es gewöhnt sind, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen umgehen zu können, sagen, super spannend. Wer halt die jetzt etwas standardisierte Ernährung, die wir mittlerweile halt im Supermarkt bekommen, gewöhnt ist und so sozialisiert ist, dem sind diese Aromen dann, weil es ja vor allem auch häufig Bitterstoffe sind.
Ja, ja, klar. Da wird der Weg ein bisschen länger sein.
Ein bisschen, aber muss man ja gar nicht. Es reicht ja auch manchmal einfach mit den kleinen
Gruppen. Das ist aber spannend. Ja, nicht an die Eiche, hatte ich jetzt überhaupt nicht gedacht.
Ja.
Klar.
Und dann auch noch hochspannendes Produkt ist der Speierling.
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 Ist das schlimm, wenn ich den noch nicht gehört habe, Speierling?
Nee. Nein, da hat man sogar allen Grund zu.
Hätte ich jetzt zum Vogel gedacht.
Nee, ist der seltenste Laubbaum im heimischen Wald.
Ja.
Ist aber also optisch erinnert er an eine Birne / Apfel, je nachdem, welche Art man erwischt. Es ist zwar ein Rosengewächs, ist aber kein, nicht im Apfelzweig, sondern in den Mehlbeeren. Und wenn der optisch, wie wir es kennen, von einem Apfel so richtig schön ist, man denkt, boah, jetzt hätte ich richtig Lust reinzubeißen, dann ziehen einem die Gerbstoffe die Zehen hoch und man speit. Also der erste ist da, nicht wortwörtlich, aber so die erste Reaktion, so viel Gerbstoffe kenne ich auf einmal selbst nicht von Rotwein. Also das ist einfach Gerbstoff pur. Wenn ich aber warte, bis diese Frucht in so einen bräunlichen, mandelfarbigen Ton geht, nicht eigentlich, ich kenne so ein bisschen ja vielleicht von der Banane, eigentlich so anfangen zu sagen, jetzt eigentlich nicht mehr.
Kurz vorweg.
Dann ist das eine Frucht, die aus dem heimischen Wald kommt, die so Marzipan, feigenartige Südfruchtaromen hat. Und absolut spannend ist halt von der Ernte, weil man halt den exakten Zeitpunkt erwischen muss, ein bisschen deutlich schwieriger. Und das sind total, deswegen, ich bin immer wieder begeistert, was für Aromen wir einfach hier direkt vor der Haustür haben und was wir auch alle gar nicht wissen. Also wo ja auch der ein oder andere Koch auch mir gesagt hat, hier, bring mir erstmal alles aus dem Wald, was du bringen kannst. Und dann teilweise auch erstmal sagt, kenne ich nicht. Und dann reinbeißt und sagt, boah, super, das ist, das will ich haben. Weil es einfach Aromen sind, die wir vor der Haustür haben, aber gerade auf dem Teller nicht mehr kennen.
Da muss ich gerade an ein Menü denken in einem Restaurant in Riga. Drei. Die haben quasi ein komplettes Waldmenü gemacht. Natürlich irgendwie auch inspired by vom Wald und natürlich hier ein bisschen Moos und Deko und so weiter. Aber die haben auch ganz viel verarbeitet. Ich muss sagen, ein Drittel der Produkte kannte ich auch nicht. War spannend. Teilweise, wenn du dich nur mit dem Wald als Menüthema beschäftigst, ist es vielleicht etwas eindimensional. Jo. Aber es war ein totaler Waldausflug.
Ja.
Und das muss ich gerade dran denken. Toll.
Ja, das ist das Faszinierende. Und ich bin auch kein Freund, ich will jetzt auch kein Menü, wo ich von vorne bis hinten nur Waldaromen reinmache. Denn das Spiel ist immer wieder das Witzige oder das Spannende. Mhm. Nicht das Witzige, das Spannende wirklich.
Nur witzig auch.
Witzig da manchmal auch, aber die vor allem, wenn ich ja so dann so manche Kunden einfach überraschen kann oder auch dann ja merke, wenn die war dann unser Erlebnis einmal, da waren wir selbst sehr gut essen und die Buchecker stand auf der Karte. Und die am Nachbartisch älteres Ehepaar, die augenscheinlich häufiger in der Sterne-Gastronomie unterwegs waren, relativ ruhig am Tisch gesessen. Das einzige Wort, was über Lippen kam, war, Buchecker.
Ja? Yeah.
Das sind dann so also,
gut, sonst sind es ja häufig, wobei, das ändert sich ja auch gerade massiv, finde ich, nicht? Dass diese Klassiker auch aus diesen Menüs verschwinden oder weniger werden. Dass man nicht mehr alle diese, wie viel sind es, Top 5 oder mehr da reinpacken muss, damit es eben ein tolles Menü ist, damit die Leute sagen, ach, jetzt ist auch sein Geld wert.
Ja.
Sondern es sind ja auch teilweise die ganz normalen, in Anführungsstrichen, Produkte oder die auch irgendwas auslösen. Und da muss ich sagen, die Buchecker löst ja auf jeden Fall was aus. Ne? Ja. Weil man sagt, ja, genau. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber die Buchecker war auch der Anfang dann von allem bei euch.
Buchecker war der Anfang. Ja. Das war einfach damit angefangen. Das ist auch der Rohstoff, wo wir wirklich alles vom Waldboden bis zum Schluss in eigener Hand haben. Ich sage haben. Wir haben natürlich für einzelne Schritte auch Dienstleister. Wir stellen ja auch ein sehr, sehr leckeres Bucheckernöl her.
Haben wir doch auch, ne?
Haben wir auch dabei.
Wollen wir das mal kosten? Oder? Ich habe es noch nicht. Ich habe extra gewartet. Das Paket ist ja vor dir eingetroffen.
Und Ölmüller ist einfach auch ein echtes Handwerk, wo ich fasziniert bin, was die was da das einzelne Schräubchen ausmacht.
Das ist jetzt, wir sind ja hier so kleine homöopathische.
Das ist das genau. Das
möchtest du dein Öl auch probieren, mal? Ich habe ja hier auch mal für dich noch einen Löffel.
Probiere das.
So, das goldgelb.
Das ist das kaltgepresste, wie du an der Farbe schon erkennst. Das ist etwas heller.
Mhm. Oh ja, da kommt aber die Nussigkeit mal ganz massiv durch. Und sehr lange nachwirkend. Mhm. Ne? Und dann kommen dann auch nochmal die Bitterstoffe hinten.
Genau, das merken wir jetzt beim Kaltgepressten, da kriegt die Buchecker so ein bisschen die Bitterstoffe nach hinten raus.
Ja.
Deshalb kommt eine leicht Bitternote auf die Zunge. Und merke die Nuss häufig auch da, wenn man das jetzt wirklich im Vergleich zu anderen Ölen, insbesondere Nussöl, nimmt. Man merkt, können Sie ja auch nochmal nachher gucken, wir haben hier auch noch ein Cuvée, wo wir Nussöle mischen.
Mhm.
Da merkt man schon deutlich stärker, wie die anderen Nüsse sich halt gerne in den Vordergrund spielen.
Ach ja, die ist so eher die filigrane?
Das ist zumindest das Feedback.
Jetzt, das ist wahrscheinlich nicht so filigran jetzt, weil wir jetzt haben wir das Bucheckernöl geröstet.
Genau.
Mhm. Oh ja. Hast du mal ein gutes Beispiel für ein Anwendungsgebiet? Das Kaltgepresste?
Das Kaltgepresste, also einen Schritt zurück. Der Favorit von den allermeisten ist das Geröstete. Weil die Röstaromen ein bisschen stärker rauskommen, dadurch auch die Nussigkeit etwas mehr in den Vordergrund spielen. Für beide Öle eignet sich eine cremige Suppe. Die nochmal mit einem Ölspiegel abschmecken. Das ist sozusagen ein relativ einfaches Gericht, wo ich es nutzen kann. Natürlich kann ich es auch immer zum Salat nehmen, aber da finde ich es fast ein bisschen zu schade, weil ich brauche, wenn ich ja keine Temperatur habe, brauche ich viel mehr Rohstoff, um die gleiche Sensorik hinzubekommen. Mhm. Und den Vorteil habe ich halt eben bei der Suppe. Das Bucheckernöl wird sehr gerne auch zum Fisch gereicht. Den fertig gebratenen Fisch nochmal abschmecken.
Ja.
Da tauchte es auf und die Kugel Vanilleeis und Bucheckernöl.
Oh ja, Auch mit dem Gerösteten?
Auch mit dem Gerösteten.
Das hatte ich, ich hatte jetzt das Cuvée. Mhm. Vielleicht bin ich da jetzt auch so ein bisschen ob deiner Aussage gefärbt, aber das finde ich jetzt so ein bisschen, hat jetzt auch so eine leicht säuerliche Note sogar.
Weißt du, welche Nuss das ist?
Nee.
Die Walnuss.
Die Walnuss.
Walnuss. Dieses, wenn man die ganz frische Walnuss erntet, dann muss ich ja nochmal das Häutchen nochmal abpulen, weil das ja noch diese Bitterstoffe hat. Ja. Die bleiben im Öl eben erhalten, dadurch kriege ich so diese leichte Bitterspitze rein. Und auch ja, man schmeckt ja auch relativ deutlich die Haselnuss, ja, die ist auch hier am meisten drin. Und das ist so genau das, was uns eben viele Köche gesagt haben. Nussöle sind tolle Öle, aber wenn ich sie einsetze, sind die einfach da und ich sage,
die sind da, die sind halt so präsent. Und
die anderen Öle und die anderen Aromen, nicht die anderen Öle, die anderen Aromen haben es dann schwer. Und das ist ja was ich in der filigranen Küche gerne habe, dass ich mit Aromen spiele und dass alle so ihre Chance haben. Und aus dem Grund wird es gerade in der gehobenen Küche gerne das Bucheckernöl genommen, weil ich da die Nussigkeit reinkriege, aber nicht die Dominanz.
Und ich finde, dass ich habe jetzt das Geröstete nochmal probiert. Ich finde das wirklich klasse. Ich stelle mir das gerade vor zu Eis. Also Vanilleeis würde super passen. Aber lass uns mal zurück. Also, ich habe eingangs gesagt, du kommst aus dem Wald. Da hast du erzählt, also du warst jetzt in Schleswig-Holstein, weil Schleswig-Holstein gerade ganz gut aussieht, in der Mast.
Ja.
Das sitzt schon mal. Aber du kannst ja nicht überall hingehen. Du musst schon sagen, hallo, ich komme und ich würde gerne meine Netze aufspannen.
Ja, natürlich. Also ich muss im allerersten Schritt, der Wald gehört immer jemandem. Mhm. Mit dem Eigentümer muss ich mich natürlich arrangieren. Punkt eins. Ich als Gewerblicher. Mhm. Ich mache gerne auch mal das Beispiel, die Privatperson für einen Eigengebrauch. Wir dürfen ja für einen Eigengebrauch im Wald sammeln, ohne dass wir eine Erlaubnis haben. Die Gesetze gibt es ja.
Aber nicht groß Netze spannen.
Nicht groß Netze spannen. Aber wenn ich wirklich Eigenbedarf am Sonntagsspaziergang, kann ich das ja einfach machen, muss ich keinen fragen. Nur nicht bitte nicht ins Naturschutzgebiet reinlaufen und dort Sachen raussammeln. Also, ich muss mich mit dem Eigentümer einigen. Die sind meistens aber relativ aufgeschlossen. Dann bin ich gewerblich unterwegs. Das heißt, auch das ist natürlich in Deutschland geregelt. Ich spreche dann mit den Naturschutzbehörden. Ich ernte aus einer juristischen Perspektive ein Forstsamen. Auch dafür gibt es wieder ein Gesetz in Europa. Auch das ist geregelt. Auch mit diesen Behörden stimme ich mich kurz ab. Und dann kann ich wirklich erst loslegen und lege meine auf geeigneten Flächen, wenn oben genug hängt, lege ich meine Netze hin. Ich lege es einfach nur flach hin.
Legst du nur auf den Boden?
Nur auf den Boden.
Damit du das einsammeln kannst. Und da fällt dann runter, was runterfällt. Aber
genau,
idealerweise.
Da fällt runter, was runterfällt. Mhm. Das fällt dann in die Netze. Es ist so ein bisschen, deswegen ist es auch ganz toll, ich darf nicht zu gierig sein beim Sammeln. Das heißt, ich darf nicht warten, bis die letzte Buchecker fällt. Weil wenn die letzte Buchecker fällt, ist auch schon der Großteil des Laubes drin. Das muss ich dann wieder rausreinigen. Das heißt, ich mache die Netze besser etwas früher zu, hat auch den netten Nebeneffekt. Es bleibt auch noch mehr als genug Bucheckern da für die Tierchen.
Und die freuen sich doch aber auch über die Netze, dass da alles liegt. Die gehen doch da auch schon mal hin.
Nö. Nein, das ist hier in Schleswig-Holstein ein bisschen, das Dammwild ist etwas neugieriger.
Ja. Hier in Schleswig-Holstein.
Ja, das Dammwild ist in Schleswig-Holstein deutlich ausgeprägter als in anderen, als in anderen Regionen. Deswegen ist das Dammwild ist etwas häufiger und schneller drin. Aber auch da gilt ja wieder, ich lege ja nicht hektarweise alles aus. Die Tiere sind die Netze erstmal nicht gewöhnt, kennen sie nicht und sagen, ich bin nicht dumm, ich laufe doch dann erstmal woanders lang. Weil warum soll ich...
Es gibt ja auch woanders noch was.
Genau, es gibt ja noch genug anders. Ich will doch kein Risiko mich mehr aussetzen. Ich habe das Thema mit den Netzen nur, wenn ich sie irgendwie bis nächstes Jahr liegen lassen würde. dann sagen die Tiere irgendwann schon, ja, okay, bevor da nichts ist, hole ich mir das auch vom Netz runter.
Das wird aber der Buchecker nicht so gut tun, wenn du es bis nächstes Jahr liegen lässt, oder?
Wieder eine total spannende Frage. Solange Buchenlaub um die Buchecker drumherum ist, schimmelt sie nicht. Wenn ich jetzt hingehe, weil ich habe mir gerade gesagt, ich habe jetzt die Netze, ich hab da ein Gemisch aus Bucheckern, den Fruchtbechern, dieses Stachelige, wo die Buchecker drin ist am Baum, liegt da drin, da liegen auch ein paar kleine Ästchen drin, da liegt schon ein bisschen Laub drin, weil es fällt nicht so perfekt getrennt. Das reinige ich im Wald auf, also ich habe ein großes Sieb im Wald dabei, nicht manuell, sondern hinter, also ein maschinelles Sieb, das ich dann am Waldweg stehen habe. Und wenn ich dann die Buchecker von den anderen Produkten oder von den anderen Rohstoffen getrennt habe, dann kann der Schimmel einsetzen, weil die Buchecker sehr, sehr nass aus dem Wald kommt. Und dann ist das, was für der ein oder andere kennt, wenn ich feuchtes Heu zu dick schichte, dann entsteht Hitze, Temperatur und Schimmelsporen, die halt in der Natur vorkommen, ist eine Kombination, die zu Schimmel führt.
Das heißt, ihr müsst dann relativ schnell sein.
Dann müssen wir schnell
sein. Wenn ihr durchgesiebt habt, dann schnell nach Hause.
Dann geht es schnell nach Hause, dann wird sie schnell getrocknet. Mhm. Ab dann ist sie, weil wir sie noch in der Schale lassen, ist sie sehr lagerstabil. Und wir können die bei guter Lagerung dann sogar mehrjährig einlagern.
Und die bleibt dann in der Schale so lange?
Okay. Wieder in der Schale. Natur ist immer faszinierend. Die Schale ist mit einer der besten Konservierungsstoffe. Somit bloß nicht aus der Schale rauspulen, wenn ich sie nicht direkt verzehren möchte. Und so liegt sie dann im Sack, ganz einfach gesprochen.
Die wird aber so nicht vermarktet, sondern ihr geht jetzt an Schälen. Und wie läuft das?
Das Schälen, da haben wir eine kleine Lösung entwickelt, bestehende Lösung adaptiert und uns patentieren lassen. Also ich kann nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die am Ende ist es ja beim Schälen, es gibt einfach nur drei Techniken. Ich kann quetschen, ich kann mit dem Messer aufschneiden oder ich kann mit der richtigen Geschwindigkeit das etwas aufprallen lassen. Also es ist ein Prallschälen, okay, weil wegen der dreieckigen Form. Also ein ganz simples physikalisches Problem eigentlich, wieder für sich genommen.
Aber das habt ihr ureigenst entwickelt?
Angepasst, also wieder an die Buchecke angepasst.
Gut, also es gab das Prinzip, aber ihr habt das eben für euch adaptiert und seid da wahrscheinlich dann irgendwie auch, das ist euer Alleinstellungsmerkmal dann zumindest. Wird man es sonst machen? Handschälen, anritzen oder?
Bei der dreieckigen Form ist schon das, wieder. Ich habe ja gesagt, es kommt ja, wir sind glaube ich ziemlich gut da drin, Probleme oder Herausforderungen aus anderen Gebieten zu übertragen. Die Buchecke ist nicht das einzige dreieckige Korn oder Frucht, die geschält wird. Es gibt auch besagten Buchweizen, der ja auch dreieckig ist. Ja. Und somit konnte man daran lernen und sich das einfach anschauen. Es sind dann halt die Feinheiten und das Wissen, welchen Prozessschritt mache ich exakt, welcher Intensität, in welcher Reihenfolge.
Ja. Und wird dann auch gleich geröstet nach dem Schälen? Oder?
Nein. Nee. Auch dann nicht. Dann hängt es ja wieder davon ab, was machen wir damit?
Ach so, ja, kann ja unterschiedlicher.
Wir haben dann eine schöne...
Ich futter hier weiter übrigens.
Ne? Gerne. Wir haben dann eine schöne geschälte Nuss und teilen es dann auf. Entweder ein Teil geht in die Ölproduktion, dann nutzen wir ja auch die geschälten. Man kann das auch aus der ungeschälten Buchecker machen, machen auch die ein oder anderen.
Merkt man aber.
Weil man einfach diese schlechten Nüsschen aussortieren kann, kann man den Unterschied feststellen.
Ja, okay.
Und wir gehen da einen Teil in die Ölmühle und dann geht ja ein Teil auf die als ganze Nuss auf den Markt. Wir für den Endkonsumenten rösten wir vorher. Ja. Die Gastronomen, die können bei uns auch ungerösteten Bucheckern kaufen, weil die man weiß ja aus dem Volksmund, direkt frische Bucheckern aus dem Wald, nicht zu viele auf einmal essen. Die muss man vorher nochmal erhitzen, damit die Verzehrsfähigkeit nach oben geht. Und da sagen wir einfach, okay, ein Koch, der kann damit umgehen. Wenn ich dem das sage, bitte erhitzt das vorher.
Also ich darf hier unbedenklich weiter essen erstmal.
Ja.
Aus der kleinen Tüte.
Aus der kleinen Tüte. Die ist der kleinen Tüte.
Und wie viel dürfte man? Was würdest du sagen? Was ist so?
Es ist ja so eine Mischung immer. Also wir wissen ja bei allen Sachen, dass er selbst zu viel Wasser zu schnell getrunken, selbst das ist.
Die Menge macht das Gift, genau.
Das ist einfach ein Grundsatz. Wir haben hier eine Nuss, die sehr, sehr viel Fett hat. Wir sagen, bleibt lieber mal bei 15 Gramm am Tag. Also so ein ganzes Päckchen. Also
deshalb ist das Tütchen. Ach,
die, das ist einfach aus verschiedenen Gründen und ja auch, es ist ein Unterschied, esse ich die pur, esse ich die zu was dazu, was esse ich dazu. Ich selbst habe mit 100, 150 Gramm noch keine Themen, wo ich aber merke, wenn ich auch 100 Gramm Walnüsse esse, merke ich auch schon, upsala, es ist ja fast die Hälfte ist Fett. Mir vorstelle, ich esse einfach 50 Gramm Butter auf einen Schlag, da merke ich
auch. Haben wir auch noch nicht so häufig gehört, aber merkt man auch, glaube ich.
Merkt man, macht man einfach nicht. Und somit ist es wie immer, Dosis macht das Gift sowieso. Und einfach so ein bisschen auf den Körper auch achten, was er signalisiert. Und wir haben es bisher von allen gehört, dass die... dass man das unbedenklich essen kann, wenn man halt eben es einfach nicht übertreibt und sich vier Packen, fünf Packen innerhalb kürzester Zeit konsumiert, wobei selbst dann wird nichts passieren.
Und der Nährwert? Hier ist ja hoch da, ne?
Ja,
also
Fett.
Klar,
Fett. Fett, das.
Sagt man ihr sonst noch heilende Wirkung nach? Darfst du natürlich nicht sagen, aber nee, nicht schreiben, sagen darfst du es.
Naja,
was man im Volksmund sagt, darfst du ja weitergeben.
Ja, da wird jetzt über die Buchecker nicht so viel gesagt, weil sie aus der Perspektive nicht so stark angeschaut wurde. Aber natürlich, ich habe viele Mineralstoffe auch drin, die einfach helfen. Eine ausgewogene Ernährung hilft immer. Also wenn ich verschiedene Rohstoffe auf meinen Teller packe, bin ich in der Ernährung einfach von Natur aus gesünder. Und ich habe, man kann das, wenn man das so ein bisschen volkstümlich anschauen möchte, alles, was ja einfach ohne unser Zutun, also ohne Düngung, ohne Pestizide auskommt im Anbau, das ist ziemlich sicher einfach gesünder, als wenn ich eine Nuss habe, die im Anbau sehr intensiv mit Pestiziden behandelt wurde.
Das wird ja leider praktiziert.
Das wird in der Plantage aufgrund des Preisdrucks muss das auch manchmal gemacht werden. Das existiert im Wald nicht. Es gibt im Wald keinen flächigen Einsatz von Pestiziden.
Aber es ist kein Bio?
Nee.
Weil eben nicht, weil der Wald kein Bio hergibt, offiziell, ja. Nach den Kriterien.
Doch.
Ja?
Doch.
Aber bei Wild ist es doch auch so, das ist ja auch ja, kein
bei,
Bio.
Bei
Wildfleisch meine ich.
Bei Wildfleisch geht es nicht, weil das Wild ja beweglich ist. Mhm. Die wild gesammelte Rohstoffe kann man biozertifizieren ja, lassen.
Kann man.
Das geht. Ist aber im Verhältnis, also was da wirklich geprüft wird, es wird dort nur Papier geprüft, es wird nichts auf Inhaltsstoffe geprüft.
Okay.
Und das sind die Kosten in keinem Verhältnis.
Nur um Bio draufschreiben zu können, also ich glaube, der Konsument oder die Konsumenten, die das sich für das Produkt interessieren, die wissen auch, wo es herkommt. Genau. Und ja.
Das muss ich es nicht erklären und was soll ich da mit dem Logo? Und das Logo ist... abgenutzter, somit lieber die Kosten sparen und den Aufwand.
Johannes, wie viel habt ihr denn, also wenn ihr jetzt mal wegen so ein 1000 Quadratmeter Netz auslegt, ne? Mhm. Was habt ihr da so für einen Ertrag? Wie muss man sich das vorstellen? Was kommt da am Ende bei raus?
Ich muss gerade umrechnen, ich denke normalerweise immer Hektar. 1000 Quadratmeter ist ein Zehntel davon, das sind also circa 100 Kilo.
Oh. 100 Kilo so in dieser Form oder Fruchtwald? Fruchtwald mit Schale.
Mit Schale, mit noch ein bisschen Restfeuchte.
Okay, ja gut.
Also man sagt zur Daumenregel, pro Hektar Netzfläche bekomme ich in einem guten Jahr circa eine Tonne. Die Literatur sagt, die Forstliteratur sagt, dass sogar bis zu 4 Tonnen möglich sind. Das kommt aber in dieser Fülle wahrscheinlich nur alle 10 bis 20 Jahre vor.
Aber das muss dann auch eine...
Das ist dann die super, 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 super Vollmast.
Super Vollmast,
ja. Die es gibt, aber die gibt es... Also 1 bis 2 Tonnen ist in so einer sehr guten Mast eine realistische Größe.
Wann gehen die Netze aus?
Mitte September.
Mitte September, also das kann gut sein, wenn man jetzt in Schleswig-Holstein unterwegs ist. Mitte September im Sachsenwald oder auch um Plön herum, dass man die sieht.
Genau, man sieht unsere Netze, man wird die sehen und man sieht das ja immer wieder, Forstsaatgut nie vergessen, allein in den zugelassenen Beständen wird man regelmäßig die Netze für die Forstbaumschulen sehen.
Ja, das heißt aber von dem, was ihr erntet, ist alles dann für den Verzehr
genau.
gedacht.
Es ist also im juristischen Sinne, wir sind kein klassisches Saatgut, weil wir nicht in die zugelassenen Bestände gehen. Zugelassen, weil das heißt, schöne Eltern, schöne Kinder, da müssen die Bäume besonders gerade sein.
Stammbaum? Stammbaum, ah.
So,
nee, ehrlich?
Ja.
Nein.
Ja. Das ist also hat auch einen anderen Hintergrund. Natürlich ist ein Saatgut, das von einem bestimmten Bodenverhältnis kommt. Das eignet sich eben wieder für dieses Bodenverhältnis. Und der Förster, der ja die Forstpflanze ja kauft, wer weiß ja nicht mehr, wo kam das wirklich her. Und deswegen will man da auch eine Rückverfolgbarkeit haben. Ja. Damit ich nicht 10 Jahre, nachdem ich angepflanzt habe, merke, Mist, die Pflanze, die ich gekauft habe, die ist ja für einen ganz anderen Standort, die ist jetzt kaputt. 10 Jahre ist aber Verjährung vorbei, ich kann keinen mehr belangen und ich hatte die Kosten und habe keinen...
Verstehe. Ist die, was sagtest du, Rotbuche ist es? Und,
ja.
Und die Rotbuche, wie verbreitet ist die in Deutschland?
Die Buche wäre ist eigentlich der dominante Baum in Europa. Mhm.
Europa?
Europa. Europa wäre zu 80% ja sowieso... zu Wald bedeckt, ohne uns Menschen. Und von diesem Wald wäre knapp bis zu 80% wäre eigentlich die Buche. Die drückt, die Buche ist, die macht so schattig, unter einer Buche wächst normalerweise nichts. Weil da kein Licht runterkommt. In den 80er Jahren kannte man das noch, wenn man in Buchenwald gegangen ist, da konnte man kilometerweise fast unten durchschauen. Das ist heute nicht mehr so, weil man heute hingeht und dann die Buchen Licht stellt, also Licht reinlässt, damit die Buchen sich selbst verjüngen. Aber da die Buche eben da hingeht, dann ihre Zöglinge unten, die können dann ganz klein sitzen und sitzen da und warten, dass das Licht kommt. Und dann schießen die schneller als jeder andere Baum und drücken die andere.
Schießen so schnell?
Wenn dann Licht kommt.
Wenn Licht kommt, mal.
Sie können 30 Zentimeter hoch sein und können fast 100 Jahre alt sein, weil sie immer im Schatten standen.
Und sind in Lauerstellung.
Und warten da drauf. Und das ist eben die Strategie der Buche gewesen. Es ändert sich jetzt, oder die Strategie der Buche ändert sich nicht, aber aufgrund des Klimawandels tut sie sich jetzt etwas schwerer. Mit der Trockenheit kommt sie nicht so zurecht. Aber somit die Buche wäre eigentlich komplett dominant. Sie macht jetzt noch circa 16% der Baumart aus, also ist der häufigste Laubbaum in Deutschland.
Hm. Aber könnte eigentlich viel mehr sein. Und auf anderen Kontinenten, ist sie da auch verbreitet?
Die Buchen, das ist dann nicht mehr die Rotbuche, nicht mehr die Fagus sylvatica, die gibt es auf der gesamten Nordhalbkugel. Dass sie so dominant ist, dass sozusagen alle anderen Baumarten im Zweifel durch das Schattig Stellen wegdrückt. Das ist nur in Europa, in Kontinentaleuropa der Fall. Also man findet in Nordamerika ein paar Buchen, aber da ist das eher eine Baumart, die halt mal da ein Bäumchen hat und mal dort ein Bäumchen.
Ja, ja, stimmt. Das fällt natürlich auch auf, dass sie hier sehr verbreitet ist. Habt ihr denn, ich meine, ihr seid nicht die Einzige auf dem Markt, nehme ich mal an? Oder ist
mit der Buchecker?
Ja.
Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt kein Bucheckern-Produkt, egal welche Marke draufsteht, wo der Rohstoff nicht zumindest einmal durch unsere Hände gelaufen ist.
Ah, da muss man ja mal aufpassen, ne? Monopolstellung. Uiuiui.
Ja, das ist noch.
Wenn da jemand kommt, dann freust du dich. Ne? Dann hast du ein positives Problem.
Dann habe ich ein Problem und ich hoffe, ich freue mich auch auf den Tag, wenn ich den ersten echten Wettbewerber habe, weil ich dann weiß, dass ich nicht nur in der Nische bin.
Ja.
Aber das ist noch so eine Nische, das ist, da ist ein Monopol, glaube ich, nicht schädlich.
Jetzt habt ihr aber gesagt, wir haben nicht nur die Buche selbst als Frucht, als geröstete Frucht, sondern ihr habt dann auch noch, wie nennen wir das, Gewürzsalze oder?
Ja.
Die auch sehr schön sind. Ich habe da auch schon mal reingeschmeckt. Queller? Wieso denn eigentlich Queller? Queller ist mir klar, mag ich sehr, aber Queller und Buchecker hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja.
Aber, ja.
Ganz einfach, wir haben uns überlegt, wir wollen ja wild gesammelte oder Rohstoffe, die man wild sammeln kann. Das ist das, was wir sagen, das interessiert uns.
Das hat aber Dampf. Ich habe jetzt Queller, Buchecker, also ein grünes Pulver.
Ja, der Queller.
Boah, aber ich hätte Queller jetzt nicht erkannt, glaube ich.
Also ja, das ist selbst nochmal... Also klar, es ist natürlich immer die
oh, ist ja scharf.
Die.
Uiuiuiui. Wieso ist denn das so scharf?
Da ist ein bisschen Knoblauch drin, aber eigentlich dürfte ja gar nicht so viel Schärfe drin sein.
Aber da habe ich gerade irgendwas erwischt. Ich meine, ich finde es gut.
Ganz kurz. Nö. Ja. Nee, der schwarze Pfeffer natürlich noch. Mhm. Das ist ein. Da ist zwar nicht viel Pfeffer drin, aber es ist Pfeffer drin. Und wenn der.
Das ist kann. Ist aber auf eine Art und Weise Queller, Buchecker, ist echt exotisch, ne?
Ja, ja.
Wofür setzt du das ein?
Fisch, ne? Das Nussige, dieses Meerige. Und daher war es auch, das war auch die Logik, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach zeigen, guckt mal, die wild gesammelten Rohstoffe, die sind, das hat tolle Aromen. Natürlich ist bei den Würzmischungen auch immer noch so ein bisschen der Gedanke, wie können wir einfach die Buchecker noch in das eine oder andere Produkt mit reinbekommen, wie nehmen wir auch aus einer Marketing-Gesichtspunkten, wie nehmen wir bekannte Aromen, die wir als wild gesammelt vielleicht schon kennen, wie nehmen wir die, um dann darüber auch eben Online-Marketing-Suchnachfrage zu bekommen.
Naja, und so ist es natürlich auch ein bisschen anwendungsfreundlicher, ne?
Ja.
Und ich habe jetzt gerade das Steinpilz-Würzsalz benutzt. benutzt ist gut. Ich werde es benutzen, aber jetzt habe ich es erstmal probiert. Auch sehr intensiv, also da braucht man wirklich nicht viel von.
Ja.
Ist so in so einer 70, in so einem schönen 70-Gramm-Glas. Und wofür würde ich das jetzt einsetzen? Ich meine, das kann ich ja für alles auch, ne? Das kann ich ja, ich meine.
Steinpilz ist ein total tolles Aroma.
Das kann ich für Soßen nehmen. Ich kann es mir auch ganz gut vorstellen, um so eine Kartoffel zu salzen. Also so eine für Gemüse. Was haben wir denn noch hier Schickes? Soll ich den aufmachen?
Der Bärlauch.
Wenn der aufgeöffnet ist, dann ist er geöffnet, ne?
Ja.
Bei denen ist es nicht so wild, oder?
Nee, wobei der Bärlauch, also ich empfehle natürlich auf dem Etikett, ihn möglichst schnell zu verbrauchen. Brauchen. Wer aber schonend mit den Rohstoffen oder gut mit den Rohstoffen umgeht und darauf achtet, dass er immer nur mit einem sauberen Löffel reingeht, ich habe das selbst auch bis zu 8 Wochen bei mir im Kühlschrank und beobachte es halt einfach.
Das ist aber auch ganz toll.
Ja.
Also Bärlauchpesto mit Bucheckern und da muss ich mal sagen, da ist euch eins gelungen, Bärlauch wirklich gut einzufangen hier. Und Bärlauch kommt ja nur auch aus dem Wald.
Kommt auch aus dem Wald. Lieblingsstandort des Bärlauchs ist unter der Buche. Weil er so früh im Jahr ist, dass die Buche noch kein Laub hat. Somit
also die verstehen sich also.
Die verstehen sich, ist die natürliche Symbiose eigentlich. Und das ist ja, hört man ja so häufig. Achtet bei einem, zum Beispiel bei einem Schnitzel vom Schwein, schaut auch, was isst das Schwein auch gerne, kombiniert das auf dem Teller. Die Aromen, die in der Natur sozusagen in Symbiose vorkommen, die schmecken meistens auch in Kombination. Und da ist uns das einfach gelungen.
Schweine würden auch, wenn sie im Wald leben, Bucheckern fressen.
Ja.
Machen Wildschweine wahrscheinlich auch.
Ja. Bevorzugen zwar die Eiche.
Ja.
Aber
wenn sie ein bisschen größer ist,
ja,
dann müssen sie nicht so viel.
Ja. Ja. Aber die fressen auch die Buchecker. Es gibt zwar wissenschaftliche Paper, welcher Schinken besser schmeckt aus der Eichel oder der Buchecker, und die Eichel gewinnt eindeutig.
Mm.
Ja, aber essen tun die das auch.
Eindrucksvoll. Ich werde auf jeden Fall schauen, wann ihr da unterwegs seid und eure Netze auslegt. Mhm. Das will ich mir mal angucken. Ja, da komme ich auf jeden Fall mal vorbei. Weil ich finde das total spannend.
Ja.
Und dann kriegen wir im Herbst auch noch was anderes zu futtern aus dem Wald als die Bucheckern? Da wird es schon ein bisschen weniger dann, ne?
Ja, also wie ich davon sagte, die Eiche. Bei der Eichel.
Die müssen wir ja erst wässern, habe ich gelernt.
Ja, die zumindest die von hier, wenn man das Glück hat, in Portugal, Spanien unterwegs zu sein, da einfach mal für den Eicheln.
Die kann ich so snacken.
Mitsammeln, die sind deutlich süßer.
Aber die kann ich nicht so snacken.
Mit die Schale abmachen und dann mal reinbeißen.
Ja?
Ja, klar. Also wieder aufpassen, ja, informiert euch bitte ein bisschen, wo ihr einfach reinbeißt. Also bitte nicht in die Eibenbärchen einfach reinbeißen. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, wie der Baum heißt, lasst die Finger davon.
Ja, das ja sowieso. Und auch nicht jeden Pilz futtern, ne?
Ja, aber
auch lieber einen Kennerin mitnehmen.
Aber sonst so ein bisschen Mut, auch wenn man weiß, es ist nichts wirklich Giftiges. Einfach mal einen kleinen Biss von zu nehmen. Das sind total spannende Aromen, die man da einfach findet. Und wenn man das Aroma toll findet, dann guckt man zu Hause, blättert die Kochbücher und dann hat man sehr schnell ein Gefühl davon, was kann ich mehr mitsammeln und was lasse ich halt lieber im Wald.
Was ist denn dein Lieblingsrezept mit Bucheckern? Kannst du uns das verraten?
Ja, wo die Buchecker einfach total toll rauskommt, ist, wenn ich die, wenn sie noch mal ein bisschen karamellisiere, und dann kriege ich es ja noch etwas crunchiger und dann habe ich dieses schöne Spiel zwischen Süße und Nussigkeit. Und ob ich das zur Kugel Vanilleeis reiche, ob ich das auf der Gänseleber reiche, was ja auch ein Gericht ist, was auf einer Karte steht.
Ja, schon vielfältig, ne?
Das ist einfach.
Schon vielfältig. Oder ganz, wie du sagst, mit einem Vanilleeis oder plain auf einem schönen Joghurt.
Ja.
Wo du vielleicht noch ein bisschen Honig und kannst ja sogar noch Früchte dazu packen.
Genau.
Und dann die karamellisierte Buchecker, herrlich.
Genau, ist nicht total einfach, aber einfach. Ich denke ja auch häufig, ich vergleiche die Buchecker gerne auch mit dem Pinienkern. Dass ich sage, okay, jeder weiß, wie ich den Pinienkern mal in der Küche einsetze, dass ich damit jetzt nicht vorhabe, Marzipan aus dem Pinienkern zu machen, ist aus dem Preispunkt völlig klar. Und ähnlich kann ich die Buchecker mir einfach vereinfacht in der Küche vorstellen, dass ich einfach hin und wieder da ein paar Akzente setze. Und dann brauche ich auch gar nicht so die Riesenmengen, um ein Gericht einfach abzurunden.
Du hast gerade Stichwort Preis gesagt. Was kostet sowas? Was kosten da 100 Gramm Bucheckern?
100 Gramm Bucheckern.
Also oder ist das eine ungewöhnliche Einheit?
Die 15 Gramm Beutel sind bei 2,50 Euro.
Ja.
Also 100 Gramm müssen wir kurz.
Das ist ja im Pinienkern-Niveau.
Das ist im Pinienkernbereich. Ja. Deswegen, also es passt auch preislich. Also, dass man sagt, wenn ich einen Pinienkern in meiner Küche einsetze, und dann meine ich jetzt auch wirklich den mediterranen Pinienkern, nicht den tropfenförmigen aus weiter weg. Vom Preispunkt und auch von der Sensorik, wenn ich den in meiner Küche einsetze, dann kann ich die Buchecker auch super einsetzen und werte einfach ein paar Gerichte auf. Klar, einfacher, weil leichter zu handeln ist das Öl, wo ich einfach auch mein Porridge morgens noch mal ein paar Tropfen Öl drauf mache. Und ja, die Buchecker hat auch Omega-3, auch so viel, dass ich es ausloben darf. ist nicht ganz so gesund wie das Leinöl, aber Leinöl ist ja sensorisch immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mhm. Und wenn ich morgens dann einfach mein Müsli mit ein paar Tropfen Öl auswerte und mir einfach das gesund zu essen auch schmeckt, fällt es meistens ein bisschen einfacher.
Wie lange macht ihr das jetzt? Wie lange gibt es Waldgold?
Wie in dem der Struktur, also ich beschäftige mich mit Buchecker seit 2020. Jetzt in der Struktur, wie wir jetzt unterwegs sind, ist jetzt seit anderthalb Jahren, etwas über anderthalb Jahre.
Ich wünsche euch ganz viel Glück.
Vielen Dank.
Ich finde es ganz spannend. Ich finde es sowieso, also einmal spannend, was kommt aus dem Wald und was kommt aus der unmittelbaren Umgebung. Und dann auch immer so ein bisschen diese vergessenen Geschichten. Jo. Das finde ich auch ganz toll. Und wenn es dazu noch nahrhaft ist und wie du sagst, das Lebensmittel, der Wald ist voll davon.
Jo.
Warum nutzen wir das nicht? Und tolle Initiative.
Danke.
Glückwunsch an dieser Stelle und schön, dass wir gesprochen haben. Dr. Johannes Frankenfeld, nicht der Biologe, den wir angenommen haben.
Auch kein Koch.
Auch kein Koch, aber du kannst doch mal mit Köchen reden.
Oder
sagst du, das ist eine ganz andere Sprache?
Nein, das macht er total Spaß, vor allem, weil ich da ja das wächst neben dem, kombinier doch das mal. Und vor allem auch deren Feedback ist ja auch immer total spannend.
Was ist das nächste Haus von euch ausgesehen, Fine Dining Restaurant, das ihr beliefert?
Thomas Schanz.
Thomas? Ja. Okay. Da müsste man eigentlich mal wieder hin, ne?
Ja, das ist die...
Geht ihr denn da auch mal essen? Ab und zu mal?
Ab und zu mal, wenn wir uns einer harten Ernte...
Aber alle 200 hast du noch nicht geschafft.
Nein, das war in so kurzer Zeit, dass ich glaube, die eine Person, die jetzt ja die zumindest die 140 drei Sterne geschafft hat, das ist in anderthalb Jahren eigentlich gar nicht zu schaffen. Nein, wir sind noch ein Stückchen entfernt und wie gesagt, Thomas Schanz, von dem kriege ich auch immer wieder sehr direktes Feedback.
Das ist gut. Also, wenn du ihn siehst, grüße ihn. Ansonsten, wenn ich ihn vorher sehe, mache ich es.
Ja, gerne.
Alles klar, mein Lieber. Herzlichen Dank. Schön, dass du hier warst und Schleswig-Holstein bisher jetzt noch ein paar Mal, habe ich gehört.
Genau.
Alles Gute. Toi, toi, toi. Und Danke. Wir sagen Tschüss.
Danke, tschüss.
Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören bei dieser Episode. Und ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und an dieser Stelle sei noch mal ein bisschen Eigenwerbung gestattet, denn ich möchte euch einladen, den Podcast Vinyl und Wein zu hören. Hier, wie der Titel schon sagt, hören wir Musik von Vinyl und trinken ausgewählte Weine. Das Ganze mit prominenten Gästen und natürlich auch mit entsprechendem Weinsachverstand. Also, hört mal rein bei Vinyl und Wein und natürlich auch beim Foodtalker. Das ist ja klar. Also, bis dann.